Wir haben über toxische Chefs gesprochen, über toxische Kolleginnen, über Systeme, die Frauen klein halten. Diese Folge geht jedoch an einen Ort, der noch viel tabuisierter ist, nämlich in dein Zuhause. Zu den Menschen, denen wir am meisten vertrauen und die uns manchmal genau deshalb bremsen. Erinnere dich mal. Eine neue Stelle, der erste Monat. Diese Mischung aus Adrenalin und Innerem, schaffst du das wirklich? Neues Umfeld, neues Team, neue Dynamiken und plötzlich fast nur noch Business-Englisch. Präsentationen, Calls, internationale Verhandlungen. Und du schwimmst darin und merkst, hey, das geht. Besser als gedacht. Vielleicht sogar richtig gut. Und du kommst nach Hause, voller Energie, willst teilen, was passiert ist. Und er fragt, so beiläufig, so besorgt, du sag mal, ist denn dein Englisch eigentlich gut genug dafür? Und du schaust ihn an und denkst innerlich, ich habe heute vor einem internationalen Leadership-Team präsentiert und niemand hat gezuckt. Und sagst, ja, läuft gut, lächelst und gehst in die Küche. Das war nicht der erste Satz. Davor kamen schon viele andere Kommentare über die Teppichetage, über die da oben, die nichts Richtiges arbeiten, über Büroarbeit als etwas nicht wirklich Ernstzunehmendes. Das eigentliche Thema dahinter ist, wessen Welt gilt eigentlich mehr, seine oder deine? Als du dann in diese neue Stelle kamst, mit dem Englisch, den Tools und den Techniken, mit dem internationalen Team, mit der Sichtbarkeit, warst du so weit weg von seiner Welt, dass er nur noch eins tun konnte, zweifeln. An dir, damit du zurückkommst, damit du kleiner wirst, damit ihr wieder gleich groß seid. Und was du damals vielleicht nicht verstanden hast, das war kein einzelner schlechter Satz, das war ein Hinweis auf ein Muster. Und dieses Muster hat dir vielleicht nicht die Karriere genommen, aber es hat dir vielleicht etwas Subtileres genommen, die Gewissheit, dass du gut genug bist. Diese leisen Selbstzweifel, die sich einschleichen genau dann, wenn du anfängst, dir selbst zu vertrauen. Und das nicht, weil er böse war, sondern weil du... Sichtbar, stark, unverschämt. Der Podcast für Frauen, die genug vom Funktionieren haben. Sondern weil du angefangen hast, seine Stimme lauter zu hören als deine. Und darum ist es so schwer zu erkennen. Nun, ich nenne es die Sorgefalle. Jemand, der dich liebt, bremst dich. Nicht mit einem direkten Angriff, nicht mit einem klaren, das schaffst du nicht. Sondern mit einem Satz, der sich nach Fürsorge anfühlt, nach Kennen, nach Realismus. Pass auf, dass du dich nicht wieder übernimmst. Bist du sicher, dass das der richtige Zeitpunkt ist? Ich mache mir halt Sorgen. Und du schluckst es, weil du diese Person liebst, weil du die Beziehung schützen willst, weil ein kleiner Teil von dir denkt, vielleicht hat er oder sie ja recht, sie kennt mich doch so gut. Das ist die Falle, nicht der Satz selbst, sondern was er mit deinen Entscheidungen macht. Ich rede hier nicht nur über Partner. Das Muster kann von überall kommen, von der Mutter, die sich Sorgen macht, vom Vater, der dich anders in Erinnerung hat, von der Schwester, die einen anderen Weg gewählt hat oder auch von der Freundin, die schweigt, weil du ihr von ihrer neuen Chance erzählst. Überall, wo jemand dich so gut kennt, dass er glaubt, er weiß, was gut für dich ist, kann die Sorgenfalle entstehen. Und irgendwann bemerkst du, du hast das Gespräch mit der Chefin nicht geführt, weil du schon gewusst hast, was zu Hause kommen würde. Du hast die Einladung zum Panel abgesagt. Zu stressig, zu viel, nicht der richtige Zeitpunkt. Das Coaching-Programm nicht gebucht. All diese Nichtentscheidungen sahen von außen aus wie deine. Aber waren sie es wirklich? Es gibt ein Spektrum und das sind drei Muster, die du kennen solltest. Nicht jede Situation ist gleich. Aber drei Muster, die ich in meiner Arbeit immer wieder sehe, bei Partnern meiner Coaches, aber auch bei ihren Familienmitgliedern und engen Freundinnen, gibt es genau drei Rollen. Der oder die Sorgende. Echte Angst, echte Liebe. Angst, dich zu verlieren. Überfordert zu sehen, scheitern zu sehen. Das Bremsen passiert unbewusst, unabsichtlich. Wenn du das Gespräch suchst, ist die Person gesprächsfähig. Die Erkennungszeichen? Die Person zweifelt, aber sie freut sich auch. Und nach einem Gespräch fühlst du dich gehört. Der Zweifel sitzt bei ihr, nicht bei dir. Der oder die Verunsicherte. Dein Wachstum stört dein eingespieltes Gleichgewicht. Diese Person hat sich an eine bestimmte Dynamik gewöhnt. Du brauchst mich. Ich gebe dir Sicherheit. Ich bin der oder die, der alles weiß. Und jetzt? Jetzt brauchst du sie weniger. Jetzt bist du in Welten unterwegs, zu denen sie keinen Zugang haben. Also tun er oder sie das Einzige, was ihnen bleibt. Zweifeln. An dir. damit du zurückkommst. Erkennungszeichen? Die Kommentare kommen, wenn etwas gut läuft. Nie, wenn etwas schief geht. Nach dem Gespräch fühlst du dich kleiner, ohne genau zu sagen zu können, warum. Du fängst an, Erfolge kleinzureden, zuerst der Person gegenüber, irgendwann dir selbst gegenüber. Erkennungszeichen. Die Kommentare kommen, wenn etwas gut läuft. Nie, wenn etwas schief geht. Nach dem Gespräch fühlst du dich kleiner, ohne genau sagen zu können, warum. Du fängst an, Erfolge kleinzureden, zuerst der Person gegenüber, irgendwann dir selbst gegenüber. Der oder die Saboteurin. Hier ist das Muster anders. Die Kritik kommt nicht aus Sorge, nicht aus Unsicherheit. Sie kommt mit Präzision. Und zwar genau dann, wenn du glänzt. Nie, wenn du strauchelst, nur wenn du größer wirst. Eine Beförderung, ein neues Projekt, eine Einladung zum Panel. Und zack, da ist er, dieser Satz, der sich als Sorge verkleidet hat, aber dich trifft wie ein gezielter Stich. Und das Verwirrende? Du kannst es nicht begreifen. Jeder einzelne Satz klingt, für sich genommen, harmlos. Nur du weißt, was er bedeutet. Nur du spürst, was er macht. Das Erkennungszeichen? Du verlässt das Gespräch kleiner, als du reingegangen bist. Jedes Mal. Für dieses Muster bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Nicht, weil es nicht real ist, sondern weil es hier jemanden braucht, der mehr Zeit, mehr Tiefe und mehr Werkzeuge mitbringt, als ein Podcast-Format erlaubt. Eine Therapeutin, ein Therapeut oder eine spezialisierte Coachin. Was ich dir sagen kann? Du bildest dir das nicht ein und es ist nicht deine Schuld. Aber was passiert eigentlich, wenn du jahrelang in so einer Dynamik lebst? Du fängst an, berufliche Entscheidungen durch ihre Brille zu filtern. Noch bevor du etwas entschieden hast, spielst du durch, wie sie wohl reagieren werden. Und du passt deine Entscheidung an. Nicht bewusst, aber du tust es. Und das ist der eigentliche Schaden. Nicht die verpasste Stelle, nicht eine abgesagte Bewerbung, sondern dieser eine leise Gedanke, der sich bei dir einnistet. Bin ich überhaupt gut genug dafür? Das Imposter-Syndrom, das viele Frauen kennen, ein Teil davon kommt nicht aus dem Nichts. Ein Teil davon wurde gepflanzt. Von Sätzen wie, glaubst du, dass dein Englisch gut genug ist? Genau dann, wenn du gerade anfängst, dir selbst zu glauben. Der Selbstzweifel sitzt nicht da, wo die Beweise sitzen. Er sitzt da, wo die Stimme des Menschen, den du vertraust, lauter ist als deine eigene. Stell dir mal vor, du würdest diese Rechnung aufmachen, nicht emotional, sondern beruflich. Welche Entscheidung hättest du anders getroffen, wenn diese Reaktion keine Rolle gespielt hätte? Das ist die Frage, die ich mit meinen Klientinnen bespreche. Und die Antworten sind jedes Mal wirklich erheblich. Denn es sind keine Einzelfälle. Es gibt dazu eine Studie. Und nicht, um dich mit Zahlen zu erschlagen, sondern weil sie zeigen, dass das Muster strukturell ist. Ipsos hat zum Weltfrauentag 2026 gemeinsam mit dem King's College London 23.000 Menschen in 29 Ländern befragt. Eine der Fragen war, sorgt es für Probleme, wenn eine Ehefrau oder Partnerin mehr verdient oder erfolgreicher ist als ihr Mann? 29% der Gen Z-Männer sagen ja. Das sind knapp 3 von 10 jungen Männern. Nicht Männer aus einer anderen Zeit, Männer, die heute 20, 25, 30 Jahre alt sind. Und zum Vergleich, bei den Boomer-Männern sind es nur 18%. Also, das Problem verlagert sich, es wird nicht kleiner. Das sage ich nicht, damit du aufhörst zu wachsen. Ich sage es, damit du aufhörst zu glauben, es liegt an dir. Wenn 29% einer ganzen Generation denken, dein Erfolg sei ein Problem, dann ist das keine persönliche Schwäche. Das ist ein Muster und du bist mittendrin. Lass mich dir von Sandra erzählen. Sie ist Senior Managerin, Mitte 40 und arbeitet für einen internationalen Konzern. Voller Energie. Und sie kam zu mir, weil sie beruflich stagnierte. Also auf dem Papier lief alles, aber irgendwie kam sie für sich nicht wirklich voran. 2 Sitzungen haben wir gebraucht, bis das Thema auf den Tisch kam. Ihr Partner, ein guter Mann, fleißig, verlässlich, einer, der sie liebt. Und einer, der immer dann, wenn sie von einer neuen beruflichen Chance erzählte, denselben Satz sagte, aber denkst du, das ist wirklich das Richtige für dich gerade? Nie, wenn ein Projekt schief ging. Nie, wenn sie sich Sorgen machte. Nur, wenn etwas gut lief. Wenn eine Chance auftauchte und wenn sie größer wurde. Und Sandra hat angefangen, Chancen innerlich abzulehnen, bevor das Gespräch mit ihm stattgefunden hatte. Das Meeting mit der Chefin 3-mal verschoben. Die Bewerbung für eine internationale Position nicht abgeschickt, ein Weiterbildungsprogramm gebucht und wieder storniert. Jedes Mal mit einer rationalen Begründung. Zu viel auf dem Teller, falscher Zeitpunkt, nächstes Jahr. Als ich sie fragte, wer hat diese Entscheidung eigentlich getroffen? Du oder er, da war es still. Der Wendepunkt. Eine Stelle, die sie wirklich wollte. Internationales Team, mehr Verantwortung, Gehaltssprung. Statt wieder innerlich schon sein Gesicht zu sehen, hat sie sich beworben, ohne ihm etwas vorher zu sagen. Sie hat die Stelle bekommen. Und erst dann hat sie es ihm erzählt. Nicht als Frage, sondern als Tatsache. Ich habe mich beworben und ich habe die Stelle. Ich fange nächsten Monat an. Er war still. Lange. Und dann, okay. Kein Jubel, aber auch kein, bist du dir sicher? Sandra meinte danach zu mir, ich glaube, er hat gemerkt, dass ich nicht mehr frage. Und vielleicht ist das auch für ihn ein Anfang. Also, was kannst du konkret tun? Schritt 1, trenn die Entscheidung von der Reaktion. Frag dich bei der nächsten beruflichen Entscheidung, was würde ich tun, wenn die Reaktion deines Umfelds keine Rolle spielte? Triff zuerst die Entscheidung, dann führ das Gespräch mit anderen. Das klingt klein, aber es verändert alles, weil du damit aufhörst, die erwartete Antwort in deine Entscheidung einzubauen, bevor du sie getroffen hast. Schritt 2. Gib dem Muster einen Namen. Fang an, aufzuschreiben, welche beruflichen Entscheidungen du in den letzten Monaten vor der Reaktion anderer abhängig gemacht hast. Und schau, was da zusammenkommt. Und zwar nicht, um jemanden zu konfrontieren, sondern damit du siehst, was da wirklich passiert. Das Muster bleibt unsichtbar, solange es keinen Namen hat. Schritt 3. Führ das Gespräch, aber zum richtigen Zeitpunkt. Wenn du merkst, du bist bei Stufe 1 oder 2, sprich es an. Ruhig, klar, konkret. Nicht als Vorwurf, als Information. Ich merke, dass ich berufliche Entscheidungen vermeide, weil ich nicht weiß, wie du reagierst. Das möchte ich ändern. Ich brauche, dass du mir vertraust, auch dann, wenn du selbst Zweifel hast. Das gilt für Partner genauso wie für Mütter, Väter, enge Freundinnen. Die meisten Menschen auf diesen Stufen wissen nicht, was sie tun. Und ein klares Gespräch öffnet oft mehr, als wir erwarten. Und jetzt eine Frage für dich alleine. Welche berufliche Entscheidung der letzten 3 Monate habe ich von der möglichen Reaktion eines nahestehenden Menschen abhängig gemacht? Nicht habe ich getroffen, sondern abhängig gemacht, beeinflusst, vielleicht auch kleiner geredet. Schreib es auf, eine Situation reicht. Und dann schau sie dir an, ehrlich. Der erste Schritt ist immer derselbe, sehen, was da ist. Wenn du heute etwas mitnimmst, dann das. Die teuersten Karriereentscheidungen sind oft nicht die falschen. Es sind die, die du nie getroffen hast, weil du die Reaktion derer, die dir nahestehen, schon im Kopf hattest, bevor du überhaupt angefangen hast, darüber nachzudenken. Liebe darf alles sein, aber sie darf nicht die Begründung sein, warum du kleiner bleibst, als du bist. Und das gilt in beide Richtungen. Du schuldest niemanden eine kleinere Version von dir. Und niemanden in deinem Leben, der dich wirklich liebt, will das eigentlich von dir verlangen. Manchmal braucht es nur dieses eine Gespräch, damit beide das verstehen. Also, in diesem Sinne, bleib sichtbar, bleib stark und ganz wichtig, bleib unverschämt echt.